Ist Jesus von den Toten auferstanden? Eine weiterhin hochrelevante Frage, besonders vor Ostern. Ist Jesus wirklich leiblich von den Toten auferstanden oder ist das nur ein Mythos? Ich halte hier in der Hand gerade ein Buch mit dem Titel Die unsichtbare Welt, das im Januar 2025 in der Evangelischen Verlagsanstalt Leipzig erschienen ist, herausgegeben von Professor Klaus Böhmer, der vor 2 Jahren verstorben ist, sowie Professor Dirk Evers und Professor Paul-Gerhard Reinhardt. Unter anderem sind dort auch bedeutende Theologen als Autoren dabei wie Udo Schnelle, Michael Welker und auch der Althistoriker Dr. Jürgen Spieß. Und mit dem sitze ich jetzt hier gerade beieinander zusammen. Und Dr. Jürgen Spieß hat in diesem Buch auch einen Artikel über die Auferstehung Jesu geschrieben. Wie kommt es überhaupt dazu, Jürgen, der du doch das Institut für Glaube und Wissenschaft gegründet hast und lange Zeit Leiter des Instituts warst, dass du dich schon so lange mit der Auferstehung Jesu beschäftigst?
Ja, dadurch bin ich Christ geworden. Beim Gymnasium, in der Oberstufe, da hatte ich einen neuen Nebenmann in der Klasse und der hat zu mir gesagt, Jesus sei von den Toten auferstanden. Ich kam nicht aus dem christlichen Elternhaus, ich fand das eine enorm aufregende Aussage und habe damals gedacht, naja, das muss man glauben als Christ und wahrscheinlich ist das, wenn man sich historisch damit beschäftigt, fällt das gleich auseinander. Ich habe dann alte Geschichte studiert in Gießen und vor allen Dingen in München, habe ja einen Doktor in alter Geschichte in München gemacht. Und habe dann während meines Studiums herausgefunden, dass tatsächlich es sehr vieles gibt, was aus historischer Sicht für die Auferstehung von Jesus Christus spricht. Das hat dazu geführt, dass ich mich intensiv damit beschäftigt habe, hat dazu geführt, dass ich Christ geworden bin und hat auch dazu geführt, dass ich im Laufe der Jahrzehnte hunderte von Vorträgen in aller Welt, kann man fast sagen, über die Auferstehung von Jesus gehalten habe und auch manchen Artikel dazu geschrieben habe.
Hat sich denn in der Argumentation in diesen 40 oder 50 Jahren irgendwas geändert? Gibt es etwas Besonderes in dem Artikel, den du jetzt hier in dem Buch geschrieben hast über die Auferstehung Jesu?
Ja, das ist tatsächlich so. Ich habe hier mich nochmal ganz neu und gründlich mit der Auferstehung befasst, habe natürlich vor allen Dingen versucht, alle Argumente, die ich kenne, die Pro- und Contra-Auferstehung diskutiert werden, da vorzubringen. Und habe auch versucht, vor allen Dingen andere Historiker zu zitieren, insoweit sie sich mit dem Neuen Testament und seiner Glaubwürdigkeit beschäftigt haben. Es ist leider so, im deutschen Sprachraum gibt es ganz wenige Historiker, Althistoriker, die sich intensiv mit dem Neuen Testament beschäftigt haben. Eigentlich kenne ich in den letzten Jahrzehnten nur 2, die Frau Botermann von der Universität Göttingen und Alexander Weiß von der Universität Frankfurt, die in den letzten Jahrzehnten vor allen Dingen mit der Apostelgeschichte beschäftigt haben. Und die Glaubwürdigkeit der Apostelgeschichte aus historischer Sicht untersucht haben. Und dem bin ich nachgegangen. Und das ist deshalb so interessant, weil die Apostelgeschichte bei sehr vielen, gerade der deutschen Theologen, keine große Rolle spielt. Aber bei Historikern sehr angesehen ist. Das gilt nicht nur für Frau Botermann, Herrn Weiß, auch für andere, die vor ungefähr 100 Jahren, wie Eduard Meyer, sich mit der Apostelgeschichte beschäftigt haben. Und das fand ich doch einen ganz interessanten Gedanken, weil zunächst mal ist es ja so, Althistoriker und Theologen befassen sich mit Texten aus dem 1. Jahrhundert, aber kommen zu unterschiedlichen Schlüsseln. Weiß kann sogar schreiben, dass die Einschätzung der Glaubwürdigkeit der Apostelgeschichte sich diametral unterscheidet zwischen Althistorikern von Neutestamentlern. Und dann macht er noch eine interessante Unterscheidung, dass er sagt, sie unterscheidet sich sogar erheblich zwischen deutschen Neutestamentlern und britischen. Die britischen gehen auch davon aus, dass die Apostelgeschichte historisch glaubwürdig ist. Die meisten Theologen aus Großbritannien haben eine altertumswissenschaftliche Ausbildung. Das hat ihnen sicher geholfen, den Wert der Apostelgeschichte zu erkennen. Und das ist nicht unerheblich. Und das habe ich diesmal stärker betont, als ich das sonst in meinen Vorträgen oder frühen Artikeln betont habe.
Warum ist es so wichtig, die Bedeutung der Apostelgeschichte in Bezug auf die Auferstehung herauszustellen oder die historische Bedeutung? Weil um die Auferstehung geht es ja vor allem in den Evangelien.
Ja, es ist deshalb so wichtig, weil wir in der Apostelgeschichte ja schon aus den 30er und 40er Jahren Reden haben, in denen die Auferstehung vorkommt. Die kommen praktisch bis auf eine Rede in allen Reden der Apostelgeschichte vor. Und ist wohl offensichtlich ja ganz zentraler Ausgangspunkt. Und die berühmte Predigt von Petrus, sogenannte Pfingstpredigt, wenige Wochen nach den Ereignissen in Jerusalem, Das ist natürlich für Historiker ein außerordentlich interessanter Punkt. Also näher kann man kaum an ein Ereignis der Antike kommen, als dass man eine Rede hat, wenige Wochen nach den Ereignissen gehalten, über die Ereignisse vor einer großen Menge. Und das ist eben die Rede von Petrus in Jerusalem. Und da ist dann zum Beispiel schon die Differenz zwischen, wie ich gelesen habe, deutschen und britischen Theologen bei der Einschätzung solcher Reden. Während das bei sehr vielen der deutschen Theologen abgelehnt wird, diesen Reden eine große Glaubwürdigkeit zuzubilligen, gehen die britischen Historiker von der großen Glaubwürdigkeit aus. Und zwar ähnlich, wie man das auch macht bei den Reden von Thukydides. Thukydides, das ist so ein klassisches Beispiel, der hat zu Beginn seiner Geschichtsdarstellung geschrieben, die Reden, die ich hier aufzeichne, wurden nicht so wörtlich gehalten, nicht mal die, wo ich selber dabei war, aber ich habe sie sinngemäß wiedergegeben. Und britische Neutestamentler gehen davon aus, dass man den Lukas und seine Reden genauso auffassen muss, wie Thukydides. Natürlich ist es nicht wörtlich, das ist ja auch klar. Nehmen wir mal an, die Rede von Paulus in Athen, die hat man in ein paar Sekunden gelesen, der wird schon ein paar Minuten mehr gesprochen haben, da ist klar, dass das Abkürzungen sind. Aber dass sie sinngemäß wiedergegeben wurden und von daher haben die einen hohen historischen Wert. Es ist sehr schade, dass gerade in Deutschland die Apostelgeschichte bei sehr vielen Theologen keinen hohen historischen Wert hat. Das sehen britische Neutestamentler und die Althistoriker, die sich intensiver mit der Apostelgeschichte beschäftigt haben, ganz anders.
Irgendwas muss damals ja auf jeden Fall gesagt worden sein, sonst hätte sich ja das Christentum nicht so ausbreiten können. Jetzt ist natürlich die Frage, okay, gestehen wir mal zu, historisch wurden diese Reden gehalten, aber haben sie denn wirklich gemeint, dass Jesus leiblich von den Toten auferstanden ist? Oder ist es nicht so, wie es zum Beispiel Bultmann behauptet hat, dass die Auferstehung Jesu eher eine Art Mythos ist? Wunder an sich werden heute eher als unglaubwürdig angesehen. Und damals in der Antike hat man das vielleicht gar nicht so verstanden, wie man es heute versteht, dass Jesus wirklich auferstanden ist von den Toten, sondern es war nur ein Symbol dafür, dass man an Jesus als den Gottessohn und ein ethisches Vorbild glauben soll. Wie ist diese These einzuschätzen?
Also zunächst mal ist ja so, wenn wir die Berichte über die Auferstehung lesen, man muss eigentlich sagen, über die Konsequenzen der Auferstehung, denn es gibt keinen Bericht über die Auferstehung selbst. Also das gibt es ja nicht, dass man irgendwie eine Schilderung bekommt, sondern es gibt nur Reaktionen auf die Auferstehung, die als etwa die Begegnung mit dem Auferstandenen, das leere Grab, also das sind Reaktionen, aber die Auferstehung selber wird nicht geschildert. Und da ist zunächst mal auffällig, dass es in dem Neuen Testament um Schilderungen geht, der Begegnungen mit dem leiblichen Jesus. Es wird ja sogar in Lukas 24 wird davon gesprochen, dass er selber sagt, ich bin kein Geist, sondern ich habe sozusagen Fleisch und Knochen und sogar zu einer Mahlzeit einlädt. Oder in Apostelgeschichte 10 sagt Petrus, wir haben mit ihm gegessen und getrunken. Also die Leiblichkeit spielt schon eine große Rolle. Und die spielt auch bei der Verkündigung eine große Rolle. Das kann man aus einer interessanten Formulierung sehen aus dem Matthäusevangelium. Im Matthäusevangelium heißt es ja 28, 11 bis 15, da ist der Bericht von den Soldaten am Grabe. Und die waren ja zur Bewachung da, und jetzt war das Grab leer. Und da heißt es, dass die im Matthäusevangelium, dass die Juden bis auf den heutigen Tage nämlich sagen, der Leichnam sei gestohlen worden, steht da. Und das behaupten die Juden bis auf den heutigen Tag. Das bedeutet natürlich, dass der Leichnam, jedenfalls zur Abfassung des Matthäusevangeliums, nicht vorhanden war. Denn sonst wäre das jetzt völlig unwichtig, ob man einen Leichnam hätte vorweisen können oder nicht. Das wird ja nur in dem Moment interessant, wo die Jünger sagen, er ist leibhaftig auferstanden und dann fehlt die Leiche. Dann muss man sich fragen, ja wie, also ein Grab kann aus verschiedenen Gründen leer werden. Eins ist eben Leichendiebstahl, ist durchaus eine gewisse logische Erklärung dafür, dass ein Grab leer ist. Aber dieser Vorwurf, Leichendiebstahl, zeigt, dass bis hin zur Abfassung des Matthäusevangeliums der Leichnam nicht im Grabe war und zeigt auch, dass die Jünger die leibliche Auferstehung verkündigt haben. Denn sonst wäre es ganz uninteressant, ob der Leichnam da lag oder nicht, wenn sie sozusagen rein geistig, sozusagen Lenin lebt in uns allen oder Shakespeare oder Schiller oder irgend so jemand mit seinen Leben und Gedanken. Sondern sie haben offensichtlich, wie man aus dieser Stelle, aus dem Matthäus-Evangelium sehen kann, die Leiblichkeit der Auferstehung verkündigt.
Und darin stimmen alle Evangelien überein. Man sagt ja auch, das Markus-Evangelium hört im Grunde gar nicht mit der Auferstehungshoffnung auf, sondern nur mit den erschrockenen Frauen am leeren Grab.
ja, die niemandem was sagen sollen. Aber irgendeinem müssen sie was gesagt haben, sonst wüssten wir gar nicht, dass sie niemandem was hätten sagen sollen. Also ist es tatsächlich so, dass in dem, wo man sagt, das ist der echte Markusschluss, man unterscheidet ja da bis Vers 8, sagen wir, das ist der erste Markusschluss, und dann sagt man 9 bis 20 ist angefügt, ist nicht der ursprüngliche Markusschluss, gehört zwar schon sehr früh dazu, woher er nun kommt, das ist jetzt natürlich auch umstritten, und bis zum Vers 8 findet sich kein Bericht über die Begegnungen mit dem Auferstandenen. Andererseits muss man sagen, man findet aber vor dem Vers 8 die Aussage, dass den Frauen gesagt wird, er ist nicht hier, er ist auferstanden. Also die Ansage der Auferstehung ist auch da, wenn auch keine Begegnung mit dem Auferstandenen geschildert wird, wie es in den drei anderen Evangelien ist. Aber der Hinweis auf die Auferstehung, er ist nicht hier, er ist auferstanden, ist eindeutig. Von daher kann man sagen, auch das Markus-Evangelium schließt mit der Auferstehung.
Okay, das heißt, wir haben historische Berichte über das, was nach der Auferstehung passiert ist, die davon ausgehen, Jesus ist leiblich auferstanden. Jetzt kann man aus heutiger Sicht ja einwenden, naturwissenschaftlich ist das eigentlich eine Unmöglichkeit, dass ein Toter wieder lebendig wird. Und das Interessante an dem Symposiumsband, die unsichtbare Welt, den ich am Anfang zitiert habe, ist, da haben nicht nur Theologen dazu beigetragen, sondern auch Naturwissenschaftler. Was sagen jetzt Naturwissenschaftler? Ist es denn möglich, dass ein Toter wieder lebendig wird? Schließen das nicht die Naturgesetze aus?
Ja, das ist das Interessante an diesem Sammelband. Der geht zurück auf einen Mathematikprofessor, Klaus Böhmer, der als einer der Herausgeber ja auch aufgeführt wird. Klaus Böhmer, der hatte die Idee, gerade etwas nochmal dazu beizutragen, dass die Auferstehung in ihrem ganzen Gewicht, die Leiblichkeit der Auferstehung im ganzen Gewicht wirklich deutlich wird. Und hat dann eine ganze Reihe Professoren der Mathematik, der Physik, der Theologie, so ein Biologieprofessor war dabei, zusammengeführt über so Fragen wie Eschatologie, was passiert am Ende des Lebens, so wie darf man sich das alles denken, zusammengebracht zu einem mehrtägigen Seminar. Und beim zweiten Mal, ein Jahr später, da haben sie ganz speziell das Thema Auferstehung gehabt. Und dazu haben sie mich eingeladen, mein Referat zu halten. Deshalb bin ich auch in diesem Band. Und es ist tatsächlich so, in diesem Sammelband, den es jetzt gibt, der dann veröffentlicht worden ist nach dem zweiten Treffen. Der wurde deshalb da veröffentlicht, weil Herr Böhmer leider da verstorben war nach dem zweiten Treffen. Es soll ursprünglich noch ein drittes Treffen geben. Danach wollte man erst veröffentlichen. Aber man hat dann jetzt nach den zwei Treffen die verschiedenen Vorträge, die geplant waren, veröffentlicht. Da ist für mich tatsächlich in diesem Sammelband das Interessanteste das Statement von zwei Physikern. Also einmal von der Physikprofessorin Barbara Drossel aus Darmstadt und von dem Physikprofessor Paul-Gerhard Reinhardt aus Erlangen, die nämlich genau diese Frage verhandeln, wie ist das eigentlich mit Naturwissenschaft, was kann sie nicht, mit Naturgesetzen, was bedeutet das nicht, und der Frage der Leiblichkeit der Auferstehung. Frau Drossel fängt auch genauso an und sagt, das wird immer, wenn ich über Glauben und Wissenschaft einen Vortrag halte, als erstes gefragt, ja, aber die Naturgesetze, wie kann da Jesus leiblich auferstanden sein? Und deshalb geben beide Autoren eine Darstellung, was sind die Möglichkeiten, was sind die Grenzen der Naturwissenschaft, und kommen zu dem Schluss, dass Auferstehung als ein Handeln Gottes in der Geschichte nicht durch die Naturgesetze sozusagen widerlegt ist. Und deshalb sind das eigentlich die beiden Vorträge oder Aufsätze jetzt in dem Band, die ich am meisten empfehlen würde, weil die am nächsten sind zu meinem Artikel. Weil bei mir ist es auch so, wenn ich einen Vortrag irgendwo über die Auferstehung halte, gibt es natürlich einmal die Diskussion, ja, wie zuverlässig ist das überliefert, das ist das eine. Mhm. Das andere ist, wie geht man mit Differenzen oder, wenn man will, mit Widersprüchen um? Dazu sage ich dann auch was, schreibe ich auch was hier, wie gehen Historiker mit Quellen um? Das sind schon Fragen, und die sind auch für einen Historiker die entscheidenden. Aber dann kommen meistens am Schluss, ja, aber kann ja gar keiner auferstehen, weil die Naturgesetze sagen, ja, wer einmal tot ist, der ist tot, da kommt keiner. Das haben die früher geglaubt, die waren vor der Aufklärung, die wussten nicht besser, aber wir wissen das ja nur besser jetzt heute. Von daher finde ich, das ist der Haupteinwand, der so kommt, finde ich diese beiden Artikel eigentlich am interessantesten. Also wer sich das Buch kauft, sollte außer meinem Artikel natürlich diese beiden vor allen Dingen lesen.
Gibt es ein oder zwei Argumente, die dich bei den beiden Artikeln besonders angesprochen und überzeugt haben? Denn für einen normalen Physiker klingt es jetzt noch nicht besonders plausibel, dass Naturgesetze es nicht ausschließen, dass ein Toter von den Toten wieder aufersteht oder gar wieder lebendig wird. Was sagen diese beiden Naturwissenschaftler? Warum soll das tatsächlich möglich sein?
Also ich kann mich jetzt nicht nur auf diese beiden Artikel beziehen. Ich habe manchen Vortrag auch von Physikern gehört und gelesen, die Christen waren oder sind. Und das, was da am meisten einleuchtet, ist, dass Naturgesetze sind ja keine Vorschriften an die Natur, sondern sind Nachschriften. Man beobachtet etwas, man versucht herauszufinden, eine Gesetzmäßigkeit, aus der man etwas für die Zukunft ableiten kann. Das ist ja ein ganz wichtiger Punkt, sozusagen die Prognosefähigkeit durch die Wiederholbarkeit. Und es ist halt die entscheidende Frage, ob man glaubt, dass hinter dieser Welt ein Gott steht, der auch aus einem ganz singulären und wichtigen Punkt heraus die Naturgesetze, so wie wir sie kennen, außer Kraft setzen kann oder ob man das nicht für möglich hält. Und das ist aber eine weltanschauliche Frage. Das ist keine Frage jetzt rein der Physik. Sonst würde man ja behaupten, dass auch wenn es einen Gott gäbe, der kann auch nichts gegen seine Naturgesetze. Das ist natürlich ein bisschen steile Formulierung. Also es hängt, glaube ich, bei Historikern übrigens auch alles davon ab, ob man glaubt, dass hinter dieser Welt nur Zufall und Notwendigkeit steckt oder ob hinter dieser Welt tatsächlich eine schöpferische Intelligenz, ein Gott steht. Und das gilt auch für die Historiker, weil ja im Neuen Testament steht immer, dass Gott Jesus von den Toten auferweckt hat. Und wenn ich jetzt als Historiker gar nicht glaube, dass es überhaupt einen Gott gibt, kann ich mit dieser Aussage nichts anfangen. Nur wer jetzt die Offenheit hat, es könnte einen Gott geben, vielleicht sogar die Überzeugung hat, dass es einen Gott gibt, der kann mit diesen Argumenten etwas anfangen, weil sie letztlich auf ein Handeln Gottes sich zurückführen lassen müssen. Also man hat in dem Moment mit der Frage der Auferstehung weniger Probleme, wenn man von Schöpfung ausgeht. Wenn man aber glaubt, die Welt ist nicht von Gott geschaffen und alles innerhalb der Welt erklären will, dann muss man sagen, wo sollte die Auferstehung herkommen? Aber in dem Moment, wo man es für denkbar hält, vielleicht sogar für wahrscheinlich hält, dass hinter dieser Welt mehr steckt als das, was wir kausal sozusagen rekonstruieren können, dann hat man einen ganz anderen Zugang dazu. Was dann oft auch, ich glaube auch in diesen beiden, auch in einem anderen Artikel oder sogar in zwei anderen Artikeln auch von Physikern und Mathematikern aufgebracht wird, ist dieses ganze Feintuning-Argument. Also wie, das ist jetzt auch kein Beweis, aber ist trotzdem vielleicht doch für manchen schwer erklärbar, dass das alles Zufall sein soll, wobei Zufall ja auch einfach ein Wort ist, wir wissen es nicht, also wir setzen jetzt mal so Zufall ein. Aber das sind so eine ganze Reihe von Punkten, in denen in diesen Artikeln versucht wird darzustellen, es ist nicht so, dass unser naturwissenschaftliches Wissen das ausschließt, dass ein Gott gehandelt haben könnte, auch in der Auferstehung von Jesus. Und zwar gerade gegen die Historiker. Denn wer so argumentiert, argumentiert ja nicht historisch. Die Historiker argumentiert von der Glaubwürdigkeit der Zeugen, die gehen von Quellen und Indizien aus und kommen zu bestimmten Schlussfolgerungen. Haben auch Überlegungen, wie man mit Differenzen umgeht. Also es gibt eine ganze Reihe Punkte, wie methodisch Historiker umgehen. Und danach gibt es eine hohe Wahrscheinlichkeit, mehr als Wahrscheinlichkeitsurteile können Historiker natürlich auch wieder nicht machen, für die Auferstehung.
Das klingt auf jeden Fall jetzt mal plausibel, kann ich als Physiker bestätigen. Wir beschäftigen uns mit der Welt so, als ob Gott nicht eingreift. Das heißt, wir gehen davon aus, dass die Welt regelmäßig abläuft. Aber natürlich, wenn es einen Schöpfer dieser Welt gibt, der diese Gesetze und Regelmäßigkeiten in die Welt eingebaut hat sozusagen, dann besteht natürlich keine Sicherheit dagegen, dass der nicht auch ab und zu mal in diese Welt eingreifen kann. Jetzt ist die Frage, genau, wenn man, also die entscheidende Frage ist, also gibt es diesen Gott oder gibt es den nicht? Wenn ich mir an der Stelle unsicher bin, beziehungsweise nicht etwas voraussetzen will, was ich gar nicht beweisen kann, ich kann ja die Existenz Gottes weder beweisen noch widerlegen, aber wenn ich an der Stelle jetzt offen bin, was spricht dann dafür, dass es diesen Gott gibt? Beziehungsweise wie kann uns die Auferstehung Jesu Christi dabei helfen, zu erkennen, dass Gott hier wirklich eingegriffen hat? Wie würdest du hier rein historisch argumentieren, dass wir hier von einer Singularität ausgehen müssen? Dass das nicht naturwissenschaftlich zu erklären ist, beziehungsweise dass es einen Gott gibt, der tatsächlich Jesus von den Toten auferweckt hat, leibhaftig.
Also wenn ich mal nur von dem Historischen ausgehe, das ist ja eigentlich mein Ausgangspunkt gewesen und damals, als ich kein Christ war, dann haben wir es halt ja bei den Historikern immer aufgrund von Quellen mit Indizien zu tun. Mhm. Und dann muss man, wenn man nicht die Gottesfrage eben ausschalten will, weil man sagt, man glaubt nicht, dass es einen Gott gibt, aber wie gesagt, das ist eine weltanschauliche Frage, wenn man das nicht ausschließen will, hat man als Historiker es mit drei Punkten zu tun, mit denen man sich wirklich beschäftigen muss, als Indiz für die Auferstehung. Das erste ist das leere Grab. Das wird in allen Evangelien berichtet, dass das Grab am dritten Tag leer war. Ich habe eben schon gesagt, es gibt verschiedene Gründe, wie ein Grab leer werden könnte. Das Plausibelste wäre Leichenraub. Manche haben ein bisschen extremere Ansichten, die aber eigentlich niemand ernsthaft heute noch vertritt, dass man das wahre Grab nicht mehr gefunden hat oder dass da irgendeiner das umgebettet hat. Man wusste nicht mehr, wohin. Also ich glaube, das ist ziemlicher Unfug. Aber Da muss man sich fragen, wer hat das gemacht und warum und wer wusste davon. Aber dass das Grab am dritten Tag leer war, das ist definitiv. Und die Frage ist, wie ist es leer geworden? Und da gibt es die Zeugen, eben die Frauen und die Jünger, die dann gerufen wurden. Und dann gibt es ja diese Leinentücher im Grab, die sind ja auch interessant, die da gefunden wurden. Würde man, wenn man eine Leiche stiehlt, also bei der Leichenraubsthese, würde man vorher noch den zu stehlenden Leichnam entkleiden, dann die Kleider und dann die Leintücher schön sorgfältig zusammenlegen, wie es heißt, und auch schön irgendwo hinlegen. Das ist alles ziemlich unwahrscheinlich. Also das ist praktisch das Erste. Aber wie gesagt, das ist nicht hinreichend, um zu sagen, dass die Auferstehung, das war eine Auferstehung, sondern das muss halt gedeutet werden. Also das Grab, aber dass es leer war, da sind sich die meisten doch einig, das ist notwendig. Also es wäre wahrscheinlich nicht möglich gewesen, in Jerusalem zu sagen, er ist auferstanden und da liegt er noch. Also kann man sagen, ja, es geht ums Geistige, aber man sieht aus anderen Punkten im Neuen Testament, dass es nicht um das Geistige alleine, dass es um die Leiblichkeit geht, der Auferstehung. Also das ist eigentlich der Punkt. Der entscheidende Punkt, der Punkt 2, sind die Berichte über die Begegnungen mit dem Auferstandenen. Das ist der eigentliche Punkt. Natürlich gehört das zusammen mit dem leeren Grab. Also das leere Grab alleine wäre es nicht gewesen, weil man, woher es hätte das kommen sollen. Wo man da auch schon ins Grübeln kommen kann, wieso ist das hier leer, warum liegen die Leintücher? Also es gibt schon ein paar Sachen, wo man ins Grübeln kommen kann. Aber das Zweite, und da ist halt das Interessante, bei den Begegnungen mit dem Auferstandenen gibt es eine Vielzahl von Begegnungen, und zwar unterschiedlichster Art. Es gibt Einzelbegegnungen, es gibt Begegnungen mit Gruppen, kleineren und größeren Gruppen, an verschiedenen Orten, zu verschiedenen Zeiten. Und das lässt alles darauf schließen, dass es verschiedene Quellen gab, die etwas überliefert haben. Und die hat man teilweise nebeneinander einfach stehen gelassen und das überliefert. Das interessanteste Beispiel ist da übrigens 1. Korinther 15. Das ist ja also kein Evangelium, sondern ein Brief, wo Paulus etwa schreibt über mehr als 500 Brüder auf einmal haben ihn gesehen, wo er über Jakobus schreibt und Petrus, also diese Einzelerscheinungen möglicherweise. Das ist ein ganz interessantes Phänomen, weil dem geht voraus etwas, was man für das älteste Credo hält, also gestorben nach den Schriften, dann begraben, dann auferweckt am dritten Tage nach den Schriften, dann gesehen worden. Da gehen viele von aus, dass es wie so ein Glaubensbekenntnis ist.
Steht wenig. In dem gleichen Kapitel drin.
In dem gleichen Kapitel 15, 15 ja. Bevor diese Zeugen genannt werden, steht das in den Versen 3 bis 5. Und da sagt man, das ist wie ein Glaubensbekenntnis formuliert mit diesen vier Verben sozusagen gestorben, begraben, dann auferweckt. Und auch da kann man sehen, wenn da steht gestorben und begraben, es gibt manche Leute, die sagen, ja, es kommt ja überhaupt nirgendwo das leere Grab vor. Ja, aber wenn ich jetzt sehe, gestorben und begraben, das ist ganz sicher körperlich gemeint, wie sonst gestorben, und dass der Körper ist gestorben, der Körper ist begraben. Und jetzt auf einmal mir zu erzählen, ja, auferweckt, das dann rein geistig gemeint, das macht eigentlich keinen Sinn bei diesen vier Wort. Und zwischen begraben und auferweckt kann man eigentlich nichts anderes denken als das Leergrab. Ich meine, das ist, glaube ich, es gibt ja auch zwei Reden, die ziemlich ähnlich sind, von Petrus und von Paulus. Und zwar gerade, was das Leergrab angeht, indirekt. Das eine ist diese schon erwähnte Predigt da, die Pfingstpredigt, wo er über Jesus sagt, wo Petrus über Jesus spricht und sein Grab vergleicht mit dem Grab Davids. Und er sagt, David ist im Grab verwest, Jesus nicht. Und das Gleiche, also Davids Grab verwest und Jesus nicht, das macht auch Paulus in Antiochien, ist wiedergegeben in Apostelgeschichte 13. Das heißt, das war ein ganz wichtiges Argument für die frühen Christen, weil man das gleich zweimal hat in der Apostelgeschichte, bei zwei verschiedenen Personen, bei zwei ganz verschiedenen Gelegenheiten, die darauf hinweisen wollten, wir haben einmal das Grab von David und der ist verwest. Und dann haben wir das Grab von Jesus, der ist eben nicht verwest. Also da ist offensichtlich eine Differenz. Also da kann man schon das leere Grab sehen, aber die Begegnungen sind das Entscheidende. Und die Begegnungen haben auch noch ein interessantes Phänomen, die haben nämlich einen Abschluss. Der Abschluss ist die Himmelfahrt. Das ist deshalb interessant, weil es danach, außer dieser ganz besonderen Geschichte mit Paulus, keine einzige Geschichte gibt, als wäre nochmal irgendwo Jesus, irgendjemandem erschienen. Das gibt es tatsächlich nur in der Himmelfahrtsgeschichte, in der Berufungsgeschichte von Paulus. Stephanus ist ein Sonderfall, das ist aus dem Gebet heraus oder aus dem, ja, was er da sieht, aber ist keine Begegnung. Die jetzt wie bei Paulus ist es ja offensichtlich auch eine Begegnung. Aber das ist auch ein interessanter Punkt, dass dann auch irgendwann mal völlig klar war, es ist zu einem Abschluss gekommen. Aber das ist das Zweite. Und dann das Dritte, und das ist das, was, glaube ich, Historiker am meisten auf größtes Interesse bei Historikern stößt. Das Dritte ist nämlich die Verwandlung im Leben der Jünger. Also dass diese Jünger dann, der Petrus kann man das schon sehen, Jerusalem, dass die verkünden, Gott hat Jesus von den Toten auferweckt. Und da kann man sich fragen, warum machen die das? Also man könnte fragen, was haben die davon? Ist ja nicht so, dass alle ihnen zugejubelt haben, sie hatten einen prima Altersruhesitz, sondern ganz im Gegenteil. Sie wurden dann nicht nur verspottet, sondern verfolgt und die meisten sind auch zu Tode gekommen für diese Botschaft. Sie sind aber nicht mehr nach allem, was wir wissen, nicht nur im Neuen Testament, sondern auch darüber hinaus, hat irgendeiner das widerrufen. Also die Auferweckung von Jesus war der zentrale Inhalt, das sieht man an den Reden in der Apostelgeschichte, sieht man in den Briefen, der zentrale Inhalt des christlichen Glaubens. Und die haben ihr Leben verändert. Die Veränderungen sind auch sozialer Art. Also die kamen ja alle aus dem Judentum. Die allerersten Christen kamen alle aus dem Judentum. Und beim Judentum ist einmal ganz wichtig, es gibt nur einen Gott. Und man kann schon im Neuen Testament sehen, dass auch Jesus als Gott angebetet wurde. Da gehört schon was zu in einer exklusiv monotheistischen Gesellschaft. Das zu machen. Weil das trennt einen ja auch von allen seinen Bekannten, Verwandten und sonst wie. Ist ja ein ziemlich starkes Statement. War ja nicht so eine auseinandergefallene religiöse Gesellschaft, wie das uns heute ist. Wenn heute einer irgendwas glaubt, muss das seine Sozialbelastung nicht stören, weil den meisten ist egal, was die Leute glauben. Aber damals war das Leben. Oder auch das andere, dass sie offensichtlich von Anfang an auch am ersten Tag der Woche sich zu gottesdienstlichen Veranstaltungen getroffen haben. Sind sicher beide, haben sie am Sabbat teilgenommen am Anfang, aber am ersten Tag der Woche, gibt es Stelle etwa Apostelgeschichte 20, haben sich auch getroffen zu Brotbrechen, Singen, Predigt, so alles wie ein Gottesdienst. Das ist auch etwas ganz Enormes für einen Juden, weil der Sabbat ja das Zentrum ist, sogar in den 10 Geboten taucht der Sabbat auf, dass man ihn halten soll. Aber da muss was passiert sein. Man sagt auch, das Judentum ist ja auch bis heute ja eigentlich keine missionarische Religion. Also Leute ziehen ja nicht durch die Welt und wollen Menschen Juden machen. Und das war in der Antike auch nicht. Aber die Christen sind durch die Welt gezogen und haben gesagt, kehrt um zu Gott in Jesus. Erlösung in Jesus, wurden eine missionarische Religion. Auch das widerspricht eigentlich dem, was sie gelernt haben. Und da muss man sagen, gilt ja generell so, wenn ein Mensch sich sehr verändert, fragt man sich immer, was der Grund ist. Das war nicht nur Historiker, sondern einmal völlig ganz anders lebt, sagen wir, was ist da der Grund? Und die Jünger, die hätten definitiv angegeben, was man im Neuen Testament etwa in der Apostelgeschichte sieht, ja, die Auferstehung von Jesus ist der Grund. Und wir haben eben darüber gesprochen, wie schnell ist die christliche Gemeinde entstanden. Da muss man ja die Frage stellen, was ist die beste Erklärung dafür, dass es überall sehr bald christliche Gemeinden gibt? Auch da würden die ersten Christen sagen, ja, die Auferstehung. Ihre Verkündigung, aber dass Jesus auch wirklich auferstanden ist, das hat dazu beigetragen, dass sehr schnell in ganz verschiedenen Teilen des Römischen Reiches es christliche Gemeinden gab. Auch in Rom selbst gab es wahrscheinlich relativ bald auch schon eine christliche Gemeinde. Aber das sind die drei, also wenn man jetzt von den reinen Fakten, also der Indizien ausgeht und jetzt mal die Gottesfrage weglässt. Da braucht man wirklich für drei Punkte eine Erklärung als Historiker. Das leere Grab, gut, das ist notwendig, aber nicht hinreichend. Die Begegnung mit dem Auferstand, das ist natürlich schon ein Ding. Vor allem mehr als 500 Brüder auf einmal. Und man kann an dem Text auch ersehen, dass Paulus das nicht als einen Beweis nimmt für die Auferstehung, sondern dieser Abschnitt, 1. Korinther 15, 1 bis 10, da will Paulus die Gemeinde in Korinth darauf hinweisen, was sie eigentlich schon wissen. Also ihr wisst das doch. Und zwar ist der Punkt, das sieht man dann anschließend ab Vers 12, in dem Kapitel 15 wird diskutiert, wie ist das eigentlich mit der Auferstehung der Christen. Und dann gibt es wohl in der Gemeinde Leute, die glauben nicht, dass es eine Auferstehung der Toten gibt. Und da sagt Paulus, wie könnt ihr sowas glauben, wo ihr doch wisst, dass Gott Jesus von den Toten auferweckt hat? Das habe ich euch doch verkündigt. Er war ja wenige Jahre vorher in Korinth. Also man setzt den ersten Korintherbrief so um 55 etwa an. Und Paulus war etwa 51 plus minus ein Jahr war er in Korinth und dieses Glaubensbekenntnis, also noch früher, also 40er Jahre, die meisten, selbst so ein Kritiker wie Gerd Lüdemann, gehen von den 30er Jahren aus für dieses Glaubensbekenntnis von 3 bis 5. Also da gab es schon ein Glaubensbekenntnis inklusive der Auferstehung, das muss man sagen. Also nicht etwas, was irgendwie sehr spät das Christentum noch zusätzlich addiert hat nach allem, was sie hatten, haben sie gesagt, oh, gehen wir von der Auferstehung aus. Sondern das war offensichtlich von Anfang an ein ganz zentraler Punkt, wie man an dieser Stelle 1. Korinther 15 sehen kann. Und das mit den 500 Brüdern auf einmal ist deshalb so interessant, weil Paulus ja dann sagt, die meisten leben ja noch. Also es sind 25 Jahre, das ist ja klar, wäre heute selber. Im Jahr 2000 haben viele Leute etwas erlebt, die leben auch heute noch. Die könnte man fragen, wie war das eigentlich im Jahr 2000? War ja sogar ein besonderes Jahr in dem Sinne. Und es wäre auch so, wie Paulus schreibt, nicht mal alle leben, klar, manche sind verstorben seit der Zeit. Aber es wurde nicht diskutiert als Beweis für die Auferstehung, sondern das war dann nicht deren Problem eigentlich, der Korinther. Sondern sie hatten das Problem, die Auferstehung Jesu zu übertragen in ihre eigene Auferstehung. Also das wären wahrscheinlich die drei Punkte, die man hätte. Mhm. Leeres Grab, Begegnung mit dem Auferstandenen und auch die Veränderung, die es dann nach sich zog bei denjenigen, die von der, die an die Auferstehung geglaubt haben. Die dann, also gerade Petrus und so. Ja.
Ja, das ist natürlich eine große Herausforderung für einen Historiker, das zu erklären, ohne dass da etwas Besonderes passiert ist, die Auferstehung Jesu, die überall verkündigt worden ist. Jetzt wäre zum Abschluss noch meine Frage. Die Auferstehung Jesu hatte enorme Konsequenzen für das Leben der Jünger, besonders bei Paulus sichtbar, der erst die Gemeinde verfolgt hat, durch die Begegnung mit Jesus aber dann Christ geworden ist und dann selbst zu einem der größten Verkündiger des Glaubens geworden ist, unter enormen Nachteilen für sein Leben. Er ist gesteinigt worden, er hat enorme Strapazen auf sich genommen, ist abgelehnt worden von seiner alten Community in Jerusalem, in der Synagoge. Wie ist das bei dir persönlich? Was hat die Auferstehung, du hast gesagt, das war für dich ein entscheidender Punkt, um Christ zu werden. Was hat der Glaube an die Auferstehung, nachdem du davon überzeugt warst, dass sie wirklich stattgefunden hat, in deinem eigenen Leben ausgelöst?
Ja, es hat mein Leben komplett verwandelt. Das klingt jetzt ein bisschen sehr dramatisch. Also ich habe da eine Weile gebraucht, das muss ich schon sagen. Also es sind etliche Jahre gewesen. Also es war ja in der Oberstufe, da ist man so 16 bis 18, so die letzten Jahre, wo ich damit mich beschäftigt habe. Und als ich Christ geworden bin, da war ich so 22 als Student. Ich war bereits Student, war sogar schon Doktorand, als ich da Christ wurde. Also der Ausgangspunkt war für mich, dass mir auf einmal klar wurde, durch meine Beschäftigung mit der Auferstehung, das könnte wirklich so gewesen sein. Also es war nicht so, dass ich jetzt mich mit der Auferstehung beschäftigt habe, oh, das ist völlig klar, ist auferstanden. Sondern der Gedanke war ja eher umgekehrt. Als ich angefangen habe, habe ich gedacht, naja, Auferstehung, was muss man wahrscheinlich glauben als Christ, ist ja auch irgendwie zentral, aber in Wirklichkeit ist es eben zum Glauben. Also kann man beide als Historiker, würde jeder sowas sagen, das hat gar nicht stattgefunden. Und dann habe ich mich damit beschäftigt, habe auch andere Althistoriker gefragt in meinem Studium, was die eigentlich darüber denken und war verblüfft, dass sie mir alle gesagt haben, ja, rein historisch müsste es eigentlich stattgefunden haben. Aber es hätte enorme Konsequenzen. Deshalb wollen sie es nicht glauben. Das fand ich einen seltsamen Gedanken, muss ich sagen. Fand ich aber auf der anderen Seite doch hochinteressant, dass keiner, mit dem ich gesprochen habe, gesagt haben, nee, als Historiker ist ja völlig klar, es kann nicht stattgefunden haben. Das hat keiner zu mir gesagt. Alle haben gesagt, eigentlich müsste es stattgefunden haben. Aber es hängt zu viel davon ab. Und wenn das stimmt, müsste ich noch ganz andere Dinge glauben, also aus dem Neuen Testament. Und da habe ich mir ich wollte eigentlich wirklich das rauskriegen, sage ich jetzt mal, ohne den anderen was unterstellen zu wollen, wenn ich das auch seltsam fand, das Argument. Einer hat wirklich zu mir gesagt, ich müsste mein Leben ändern und das will ich nicht. Das fand ich verblüffend. Mhm. Ich müsste einiges aufgeben. Und noch bevor ich was sagen konnte, hat er zu mir gesagt, ich weiß auch, ich würde mehr bekommen, als ich aufgebe, aber ich kann das nicht. Das fand ich so interessant, es war nicht das historische Argument, was ich erwartet. Und ich kam dann einmal eben im Beginn eines Semesters, als ich das alles so referiert habe in meinem eigenen Leben, habe ich mir gedacht, also es könnte stattgefunden haben. Und das hat mich dazu geführt, dass ich zu dem Jesus gebetet habe, von dem mein Freund mir gesagt hat, er lebt, man kann mit ihm reden und rechnen. Also das sozusagen, mehr war es auch wieder nicht, aber das war mein Startpunkt. Also es war jetzt nicht, dass ich sage, ich bin total überzeugt, so ist es, sondern ich wusste, es könnte so sein. Mhm. Das war für mich eigentlich schon die Überraschung. Also ich hatte das nicht erwartet, als ich damit angefangen habe. Und das hat mein Leben völlig von Anfang an in jeder Menge Hinsicht verändert. Das kann ich anders sagen. Bis hin zu so Sachen, das klingt jetzt ein bisschen seltsam, aber ich sage es trotzdem mal, also ich bin dann, war dann ein paar Wochen später, also es war im Oktober und dann war ich Weihnachten eben zu Hause und dann haben mich doch tatsächlich, als ich zu Hause war, zwei Leute angesprochen und haben zu mir gesagt, ich habe mich so verändert. Sie hatten sich früher vor meinem Blick gefürchtet, ich würde so freundlich gucken.
Oder habe ich jetzt zum Glück keine Angst mehr?
Ja, gut. Da kann man mal sehen, wie ich früher erst geguckt haben muss. Und das fand ich völlig verblüffend. Ich habe ja nicht zu Hause vor meinem Spiegel gestanden, immer reingeguckt, damit ich irgendwie freundlich gucke. Sondern irgendwie hatten die Leute an mir etwas gesehen, eine Veränderung, die mir selber nicht bewusst war. Aber ich bin von zwei Leuten in diesen paar Tagen in Dillenburg darauf angesprochen worden. Sie haben sich, oder du siehst, also gerade mit dem Blick, du guckst ganz anders als früher. Also das fand ich, das kann man sagen, ist ja auch irgendwie eine Albernheit, aber ich fand es trotzdem irgendwie originell. Also originell war es ja.
Es drückt ja über deine Innerlichkeit wahrscheinlich was aus, was du innerlich über dich und andere gedacht hast.
Ich hatte auf einmal eine andere, also irgendwie hat sich da ja was verändert in mir, was Leute gemerkt haben, ohne dass ich das, auf so einen Gedanken wäre ich überhaupt nicht gekommen. Ja. Und das andere war, ich hatte Kontakt zur SMD-Gruppe damals als Student und habe mich dann da engagiert. Und habe mich auch versucht, allen Herausforderungen zu stellen. Also wenn ich gefragt wurde, ob ich dies oder jenes mal machen könnte, habe ich das gemacht. Habe ich mich sicherlich auch teilweise übernommen. Aber ich wollte es auch wissen. Ich habe dann auch das Neue Testament gelesen und das Alte Testament auch. Und das hat mein Leben auch eine völlig neue Bahn gestellt. Bis dahin, ich habe sogar überlegt, ob mein Studium abbrechen soll. Ich war da, das war zu Beginn des sechsten Semesters, und ich war da schon Doktorand, also sehr früh, bei Hermann Bengtsson, einer der berühmtesten Althistoriker im 20. Jahrhundert, bei dem zu promovieren. Und habe für einen Moment überlegt, ob ich jetzt das nicht alles aufgeben müsste als Christ, ob ich nicht Missionar werden müsste zum Beispiel. Oh, und dann aber habe ich wirklich, sozusagen ein Zeichen von Gott, mir ist ja dann gerade am Anfang überlegt, man gibt hier ein Zeichen, wie sollte ich mich verhalten, und ich rede auch mit den anderen. Und dann habe ich so ein eindeutiges Zeichen bekommen, dass ich weitermachen sollte, und habe weitergemacht. Bin hochdankbar für, also weitermachen hieß in meinem Fall bis zur Doktorarbeit, weil das war angelegt, und dann habe ich das auch durchgezogen, ziehen können, und habe dann da auch promoviert und bin dann Doktor geworden. Und dann bekam ich am Ende, kurz noch bevor ich da fertig war, eine Anfrage von der SMD als Reisesekretär. Außerdem kam ich gleichzeitig, also innerhalb ganz weniger Tage, also das bekam ich schriftlich, und bekam gleichzeitig einen Brief, Anfrage an einer anderen Universität, Assistent für alte Geschichte zu werden. Hatte ich innerhalb weniger Tage zwei Briefe, die eine die Anfrage Reisedienst, die andere diese Anfrage. Und ich bin beiden nachgegangen, habe also mich mit dem Professor getroffen, der mich da angefragt hat, bei ihm Assistent zu werden. Hatte auch die Anfrage auf der SMD. Also klingt jetzt sehr, in dieser Pathet habe ich schon für die SMD entschieden. Also ich hatte keine, ich dachte, das hat eine gewisse Konsequenz von meinem Leben, wo das andere war natürlich riskant. Jetzt die andere, es war ja einmalig, dass man, also ich hatte mich um die Stelle gar nicht beworben. Also es war, um die Stelle konnte man sich bewerben, da haben sich zig Leute beworben. Zwar nicht in München, wo ich war, sondern in einer anderen Stadt. Ich habe mich dann gar nicht beworben. Aber der Professor lässt mich anfragen, ob ich Stelle haben will. Also hätte man auch als Zeichen nehmen können. Und die SMD, der habe ich dann gesagt, ja, ich habe eine Anfrage, da Assistent zu werden. Die haben gesagt, kannst du anschließend noch machen. Ja. Der Professor hat dasselbe zu mir gesagt. Ich habe gesagt, ich habe eine Anfrage von der SMD, die muss ich erstmal erklären, was SMD ist. Da habe ich gesagt, können Sie anschließend noch machen. Machen Sie erstmal das hier. Also, ja, und da habe ich dann auch Freunde gefragt, und die haben mir alle geraten, zur SMD zu gehen, die Freunde. Teilweise mit heftigen Argumenten, nämlich, ich war ein Einzelgänger, ein sehr stiller Mensch. Und da habe ich gesagt, eigentlich ist das schlecht, Reisesekretär, der muss mir mit den Leuten reden irgendwie. Das kann ich ja gar nicht. Ja. Und dann hat einer, also vor allen Dingen mit zwei Leuten habe ich gesprochen, einer hat zu mir gesagt, naja, das ist eine Rosskur für dich, der Reisesekretär, das musst du machen, hat er gesagt. Naja, und dann habe ich das gemacht, und am Anfang war es tatsächlich so, dass ich mir immer das auch bereut habe. Dass ich gedacht habe, ach du liebe Zeit, was wäre es so schön, wenn jetzt irgendein althistorischen Seminar wärst, machst ein Seminar über Cäsar, da weiß jeder Bescheid. Also irgendwie, mach mal da was, man ist vorbereitet und alles geht auf seinen Gang. Das kann man werden. Hier dauernd mit Menschen reden und immer weiß man nie, was für Überraschungen man da hat. Kann ich nicht anders sagen, das hat mein Leben komplett auf eine andere Richtung gebracht. Das ist ja völlig klar. Also vielleicht auch nicht klar, aber bei mir war das halt so. Ich weiß auch nicht, wie es gewesen wäre, wenn ich mir die Assistentenstelle entschieden hätte, wie dann mein Leben, kann ich das nicht sagen. Ich habe mich halt für diese Sache entschieden und bin dafür hoch dankbar im Rückblick. Und ich hatte damals einen Vertrag für 2 Jahre, damit hat mich die SMD auch gelockt, sind ja nur 2 Jahre, dann kannst du immer noch da an die Uni gehen, und bin dann 40 geblieben. Also das ist dann, so ist es halt auch. Bin da hoch dankbar für, also dass ich diesen Weg gegangen bin, wenn ich an mein Leben so zurückdenke. Bin wirklich begeistert was ich habe machen dürfen.
Ja, ich glaube, über dein Leben müssen wir uns irgendwann anders auch nochmal ausführlicher unterhalten. Aber man merkt schon, die Begeisterung von Jesus hat dich gepackt. Du hast dein ganzes Berufsleben im Grunde dann dem Verkündigen der Auferstehung Jesu und der Rationalität des christlichen Glaubens gerade an Universitäten, nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa und sogar weltweit bis nach Sibirien hin, gewidmet und da Vorträge gehalten an Universitäten. Letztes Jahr erst waren wir in Nisch in Serbien und haben da einen tollen Vortrag von dir erlebt über Kaiser Konstantin und seinen Glauben. Ja, das ist spannend, was Gott da in deinem Leben gemacht hat, und das gilt für jeden Menschen. Jesus möchte uns in die Berufung führen, für die er uns gemacht hat. Und die Voraussetzung dafür ist, dass Jesus lebt, und dass wir uns auf seine Führung in unserem Leben einlassen. Und deswegen können wir Ostern auch fröhlich feiern, der Herr ist auferstanden. Wer dazu noch mehr Fragen hat und Gedanken sammeln möchte, der kann gerne auf unsere Webseite iguw.de schauen, Institut für Glaube und Wissenschaft, in die Textsammlung. Da haben wir den Aufsatz von Jürgen Spieß, der auf der Basis der neuesten Erkenntnisse über die Auferstehung Jesu berichtet. Und dort ist auch der Link zu dem Buch Die unsichtbare Welt in der Evangelischen Verlagsanstalt Leipzig, wo man den ganzen Symposiumsband dann erwerben kann. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank dir, lieber Jürgen, für den umfassenden Einblick in die historische Glaubwürdigkeit der Evangelien, die Möglichkeit von Wundern auf naturwissenschaftlicher Basis und einen Einblick in dein persönliches Leben. Und so wünschen wir allen dann schon mal frohe Ostern.
Schön, vielen Dank.